Ja, schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich riesig über meinen digitalen Besuch heute. Er ist zwölffacher Spiegel-Bestseller-Autor, mein persönlicher Buchmentor während meines eigenen Schreibprozesses von meinem Buch. Und heute, am Tag der Aufnahme, feiern wir sein neues Buch Coming Home. Und ja, spätestens jetzt weißt du wahrscheinlich, von wem ich rede, denn ich war vor kurzem auch in seinem Podcast zu Gast und er stand natürlich auch schon mal vor meiner Kamera. Ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt kurz vor deinem großen Launch-Event hier schon mal sehen. Welcome to Farinas World, lieber Lars Ament.
Yay, danke schön. Danke, liebe Farina, für diese schöne Ankündigung. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Das ist
Ja,
wirklich
danke, dass du dir die Zeit nimmst jetzt an deinem großen Tag quasi. Es war ja relativ
schön.
spontan, dass wir uns für heute verabredet haben. Deswegen, und wir sitzen sogar eigentlich in der gleichen Stadt, aber trotzdem sehen wir uns jetzt digital und nachher dann live.
Ja, so ist das manchmal. Man sitzt so drei Straßen voneinander entfernt und trotzdem kommuniziert man nur über dieses Ding hier oder über
Ja.
dieses Ding hier. Aber immerhin sehen wir uns nachher in echt. Das heißt, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben.
Genau. Ja,
Darf ich dir eine Frage stellen, ganz zu
auf
Anfang?
jeden Fall.
Wie geht's dir?
Mir geht es ja sehr gut. Wir fahren morgen in den Urlaub. Deswegen ist heute noch so ein bisschen ein stressiger Tag, da wir noch packen müssen und irgendwie noch so alles Last Minute ansteht. Und ja, deswegen eigentlich geht es mir gut, aber ein bisschen gestresst heute.
Ist es bei dir auch so, dass wenn du in Urlaub fährst, dass du vorher deine ganze Wohnung aufräumen musst und alles ganz sauber machen musst, dass du dich freust, nach Hause zu kommen, weil alles ist blitzeblank und du musst nicht noch irgendwie den Müll rausbringen, wenn du aus dem Urlaub kommst, sondern ist es
Ja.
bei dir auch so?
Also ja und nein, zum größten Teil schon, auf jeden Fall. Aber meistens artet das dann, ich brauche super lange zum Packen, weil ich nicht irgendwie also ich habe eine Liste, nach der ich packe, aber trotzdem gehe ich immer durch meinen ganzen Schrank und gucke, okay, was könnte ich denn brauchen? Und gehe dann eh nochmal alles durch und sortiere dann dabei alles. Und deswegen dauert das bei mir immer total lange mit dem Packen.
Ja,
Hast du das auch?
es ist interessant, wie unterschiedlich die Menschen sind. Also meine Frau ist auch so, die packt schon 5 Tage vorher ihren Koffer.
Oh, das kann ich nicht. Ich mache das immer last minute.
Und ich packe so 2 Stunden, bevor wir zum Flughafen fahren, meinen Koffer.
Oha.
Ja,
Und ich bin
also
genau dazwischen. Also
es
direkt
ist
am
doch.
Tag dann vom Flug kann ich nicht packen. Das wird mir dann
Nee.
zu stressig. Ich mache das immer am Tag davor, aber viel früher geht es auch nicht.
Ist doch schön, wie unterschiedlich wir alle sind
Ja.
und wir alle machen es richtig.
Ja.
Auf unsere Art.
Absolut. Ja, jeder hat seinen eigenen Weg.
Guck mal, da kann man am Koffer packen, kann man die ganze Welt erklären.
Ja, das ist schön. Und vor allen Dingen haben wir direkt auch eine Verbindung, weil ich habe mir gerade noch dein Podcast-Interview beziehungsweise das Podcast-Interview mit dir bei Miriam im Podcast Modern Spirit angehört. Und da habt ihr auch so ein bisschen über Kreta und Griechenland geredet. Und bei uns geht es morgen nach Griechenland zum Segeln. Nicht nach Kreta, aber auf eine andere Insel.
Griechenland ist immer eine gute Idee.
Ja.
Das kann man so sagen. Griechenland ist immer eine gute Idee. Schön. Ja, viel Spaß schon
Ja,
jetzt.
All You Can Greece haben wir es damals genannt. Eine Woche All You Can Greece.
Enjoy.
Bevor wir einsteigen in Coming Home, eine Frage auch an dich. Was war denn dein letzter Urlaub? War es Kreta oder?
Mein letzter Urlaub. Schwer zu sagen, ob das Urlaub war, aber wir waren 5, 6 Tage in Österreich, in Kitzbühel beim Wilden Kaiser. Und weil ich mache ja einmal im Jahr im Stanglwirt das Festival der Lebensfreude.
Ah ja.
Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass das Arbeit ist. Also natürlich bin ich da, um zu arbeiten und ich mache da Vorträge und habe dort auch zum ersten Mal tatsächlich eine Lesung gemacht zu meinem neuen Buch, die Premiere. Aber das ist so ein schöner Ort da, dass, obwohl ich zum Arbeiten da bin, es sich wie Urlaub anfühlt. Deswegen zählt das für mich mit. Das war
Aber
mein
das Schöne ist ja, wenn man das kombinieren kann, wenn man wenn man arbeiten kann, wo andere Urlaub machen, so.
Ja, absolut. Und wenn man auch noch das Glück hat, dass man seine Familie mitnehmen kann, wenn man arbeitet.
Ja, absolut.
Also für meine Familie war es 100% Urlaub und für mich war es 50-50.
Ja, mega schön.
Ja. Und wir fahren tatsächlich Ende des Monats auch in Urlaub mit der ganzen Familie. Ich habe ja in eine iranische Familie eingeheiratet, quasi. Also wir sind nicht verheiratet, aber wir tun so. Und wir fahren mit, ich glaube, insgesamt 17 oder 18 Personen auch nach Griechenland
Oh
wieder.
wow. Ach wirklich, auch nach Griechenland. Ach,
Ja.
wie schön.
Und jetzt stell dir mal vor, die Reiseorganisation von 18 Menschen.
Ja, wer übernimmt das?
Das Reisebüro.
Okay. Ich wollte schon sagen,
Ja.
wir machen das auch, aber also einmal im Jahr mit der Family von der Frau meines Papas. Beziehungsweise, also ist ja unsere ganze Familie, aber da sind dann auch immer super viele Leute dabei. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir dann immer sind. Ich glaube, so vielleicht nicht ganz 18, wahrscheinlich so 12 bis 15 ungefähr. Und da ist auch immer mit einer ganz, also großen Truppe dann verreisen und da überhaupt erstmal was zu finden, ist ja auch immer schon ein kleiner Struggle.
Also wir haben das am Anfang einmal ohne Reisebüro gemacht und das war das totale Chaos, weil finde mal einen Flug für, also 18 Plätze in einem Flug, dann brauchst du so viele Zimmer und so einen riesen Stress und mit dem Reisebüro ist das dann ein bisschen entspannter.
Das ist eine sehr gute Lösung.
Ja, freue ich mich schon sehr.
Ja.
Bin ja so ein Familienmensch. Und dann mich so einzugliedern in so eine Gruppe von 18 Menschen, wo so jeder seine eigenen Ideen und Bedürfnisse und Vorstellungen von Urlaub hat. Und ich stelle mich dann daneben und beobachte das ganze Treiben. Das ist sehr witzig. Das ist manchmal wie eine Daily Soap ein bisschen, ja.
Oh ja.
Vor allem, weil wir haben ja vier Generationen dabei, also meine Tochter oder unsere Tochter, die ist drei, dann wir, dann haben wir aber auch noch unsere Cousinen dabei, die sind so zwischen 17 und 21, dann die Eltern und dann auch noch die Uroma, also von 3 bis 91 ist alles mit dabei.
Wow,
Ja, das sind.
wow. Und mit 91 noch im Flieger, ja?
Ja, klar,
Wahnsinn.
das ist richtig cool, das war so witzig. Ich hoffe, ich darf das erzählen, aber ich mache es einfach. Liebe Grüße an Siminjun. Siminjun ist die Uroma von meiner Tochter. Und als es darum ging, ihren Personalausweis zu erneuern, und dadurch, dass sie nicht so gut Deutsch spricht, so ein bisschen, ist meine Schwiegermama mitgegangen zum Amt. Und dann hat der Beamte gesagt, ja, also zu meiner Schwiegermutter, ja, also ihre Mutter, sie ist ja jetzt schon so alt. Sie braucht ja sicher keinen Reisepass mehr. Und dann hat meine Schwiegermutter das übersetzt und Siminjun mit über 90 wollte diesen Typen verprügeln und hat gesagt, ja, was stellen Sie sich vor? Ich habe noch viel vor in meinem Leben. Ich möchte noch dahin reisen. Ich möchte noch nach Japan reisen und nach
Wow.
überall Australien und so. Und nee, die ist fit und die kommt überall hin mit. Das ist echt krass.
Wow, das ist echt toll.
Ja.
Mit 91, echt krass.
Ja.
Liebe Grüße. Richtig schön. Und ja, und nach dem Urlaub geht es ja quasi auch wieder zum Thema Coming Home, auch wenn du natürlich in deinem Buch ein anderes Coming Home meinst. Und zwar das Ankommen in dir selbst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Naja, also im Kern hat der Titel mehrere Bedeutungen. Also zum einen haben ja alle meine Bücher einen englischen Titel und das Buch, oder ich sag mal anders, ich wollte eigentlich kein neues Buch schreiben, jedenfalls nicht so schnell, weil ich einfach in den letzten Jahren so viele Bücher geschrieben habe und ich wollte erstmal wieder so ein bisschen durchatmen und ein bisschen mehr Leben inhalieren und auch wieder was Neues erleben. Und ja, und dann ist meine Mutter krank geworden und ist ins Krankenhaus gekommen und im Prinzip aus dem Krankenhaus nicht mehr rausgekommen. Und dann habe ich mich einfach daneben gesetzt und ja, und war halt dann einfach da am Krankenhausbett von meiner Mama. Und als dann klar war, dass sie sterben wird, hast du sehr viel Zeit am Krankenhausbett nachzudenken über das Leben, über dein Aufwachsen, über alles Mögliche. Und coming home, also nach Hause kommen, ist ja auch ein Begriff aus der Religion. Wenn du stirbst, kehrst du nach Hause. Das ist in jeder Religion ein anderer Ort, aber im Kern geht es immer darum, du kehrst wieder zurück zu deinem Ursprung. Deswegen auf der Ebene coming home, weil das Buch handelt von meiner Mutter. Von der Beziehung, die ich hatte mit meiner Mutter, von meinem Aufwachsen, von ihrem Leben, wie ich geprägt wurde durch, ja, durch mein Aufwachsen. Und dann im zweiten Teil des Buches geht es genau darum, was du gesagt hast. Also, was ist eigentlich Heimat? Was ist eigentlich Zuhause? Was bedeutet das? Wo ist das? Hatte ich das? Und ist dieses Gefühl von nach Hause kommen, coming home, etwas Physisches? Also ist das ein physischer Ort oder ist es vielleicht in Wahrheit was ganz anderes? Ein Ort in dir selbst, in dir drin. Und ja, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber ich kann sagen, es ist natürlich alles richtig. Also zu Hause kann ein physischer Ort sein, aber ich habe für mich entschieden, dass das wahre Zuhause kann nur in einem selbst sein, weil dann spielt es keine Rolle, was im Außen passiert. Dann kannst du irgendwohin verschlagen werden, wenn du dieses Zuhause in dir fühlst, dann kann dir nie im Leben etwas weggenommen werden. Ja, dann machst du dich völlig unabhängig von äußeren Umständen. Dann bist du im Kern so auf dem Weg zur Erleuchtung, wenn du das mal so weiterdenkst. Wenn
Ja.
du verstehst, dass ich alles bin, ich gut bin, wie ich bin, dass alles okay ist, so wie es ist, dass ich nichts brauche im Außen, um etwas zu sein. Ich bin schon alles. In mir ist schon alles. Alle Antworten sind in mir. Und diese Reise beschreibe ich eben in dem Buch sehr schmerzhaft, weil ich Antworten wollte von meiner Mutter. Ich habe versucht, an ihrem Sterbebett über meine offenen Fragen zu reden, die ich hatte. Und meine Mutter hat sich im Prinzip verweigert. Also sie hat immer nur gesagt, es ist alles okay, es ist alles okay. Und sie wollte nicht reden.
Was waren
Und
das für Fragen, wenn ich fragen darf?
es waren so Fragen, wie war das eigentlich, mit mir schwanger zu sein? Wie war das eigentlich, ein Kind zu kriegen, obwohl du gar keine Kinder wolltest? Warum hast du uns verlassen so früh? Hättest du gerne was anders gemacht heute, wenn du nochmal in die Vergangenheit reisen dürftest? Was hättest du anders gemacht? Bereust du etwas in deinem Leben? Hast du deine Träume gelebt? Wie bist du aufgewachsen? Erzähl mal, wie war deine Kindheit? Hast du das Gefühl, in diesem Leben Liebe empfangen zu haben? Was war dein schönster Moment mit mir? An welchen Ort würdest du gerne noch einmal reisen? Als Beispiel.
Das sind alles sehr, sehr starke Reflexionsfragen. Und Da, also du hast gar keine Antworten darauf bekommen, oder wie war das? Also
Ich habe.
sie war nicht interessiert daran, mit dir zu reflektieren, oder?
Genau, also meine Mutter war ein sehr analytischer Mensch. Gefühle waren eher so nicht so ihr Ding. Das kann man wirklich so sagen. Und meine Mutter hat ihr Leben lang verdrängt. Und sie ist am Ende so gestorben, wie sie gelebt hat. Sie hat verdrängt. Und das sagt man ja auch. Also die Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Wenn du immer ein sehr offener Mensch warst, wenn oder bist, wenn du deine Gefühle rausgelassen hast, wenn du sehr bewusst bist, dann stirbst du auch so. Dann kannst du das annehmen, dann kannst du auch Frieden schließen mit der Krankheit, dann stirbst du anders. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben. Also ich habe drei Bücher geschrieben mit Professor Sven Gottschling. Das ist ein Arzt für Palliativmedizin und Schmerztherapie. Der ist Chefarzt am Uniklinikum des Saarlandes. Und mit ihm habe ich ein Buch geschrieben, Leben bis zuletzt. Und das handelt genau davon. Also, was können wir tun am Ende unseres Lebens, um gut zu sterben? Das ist ein Buch für Menschen, die schwer erkrankt sind, aber eben auch für die Familie, für die Angehörigen. Und was können wir tun? Und ich habe dieses Buch mitgebracht ins Krankenhaus, habe das meiner Mutter gezeigt und gegeben. Und sie kannte es natürlich, aber sie hatte es nie gelesen. Und ich habe zu ihr gesagt: Mama, lies das mal. Und
Hat sie es gelesen?
ihre Antwort war: Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, weil ich jetzt nicht sterbe. Meine Mutter hat verdrängt und ich glaube, ihr Schmerz, den sie ein Leben lang mit sich herumgetragen hat, war so groß und diese Mauer, die sie um sich herum aufgebaut hat, ein Leben lang, die war so hoch, dass sie am Ende ihres Lebens nicht die Kraft dafür hatte, mal einen Ziegelstein aus der Mauer rauszunehmen oder auch mal zwei oder drei und so eine Tür zu öffnen, um da mal durchzugehen, um diesen Raum zu öffnen für eben diese Fragen. Und das war natürlich für mich als Kind in der Situation total, ja, schlimm, weil ich sie ja quasi, ja, fast schon angefleht habe: Mama, du stirbst jetzt bald. Lass uns doch mal reden. Also über das, was noch zu klären ist, über das, was mir auf dem Herzen liegt. Vielleicht hast aber auch du was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest, um am Ende deines Lebens so Frieden zu haben, Frieden zu finden. Lass uns doch reden, ohne Vorwürfe. Einfach, um die Dinge auf den Tisch zu packen und dann können wir sie loslassen, dann können wir sie friedlich weiterziehen lassen. Wie in der Meditation, dass du bist wie so ein wie so eine Lotusblüte und lass uns doch einfach alle Gedanken mal so frei lassen und dann die berühren uns gar nicht, die prallen einfach an uns ab und ziehen weiter, aber dann sind sie weg. Dann ist es raus aus unserem System und dann können wir, dann ist es gesagt. Und dann, wir müssen auch gar nicht drauf eingehen. Aber dann ist es raus und dann können wir Frieden machen. Und ja, meine Mutter hat immer nur gesagt, das ist alles gut. Das war letztlich ihre Standardantwort auf ganz vieles. Und ich war natürlich total enttäuscht. Und frustriert und sauer und wütend, das ganze Programm. Ich habe ihr irgendwann einen Brief geschrieben, weil ich dachte, okay, vielleicht ist das die bessere Art für sie, wenn ich nicht im Raum bin, quasi meine Gedanken und meine Fragen zu lesen, zu erfahren. Dann habe ich diesen Brief geschrieben, habe ihn ihr gegeben und als ich das nächste Mal im Krankenhaus war, am nächsten Tag, hat sie nichts gesagt. Und am Ende des Tages, als ich schon in der Tür war, um zu gehen, sagte sie, ich habe deinen Brief gelesen. Und ich stelle schon meine Tasche wieder ab, drehe mich um, will mich wieder auf den Stuhl neben ihr setzen. Und es kommt nichts. Also alles, was sie gesagt hat, war, ich habe deinen Brief gelesen. Das
Nur
war
einen
das
Kommentar.
kein Kommentar. Und
Ja. Wie war euer Verhältnis in den Jahren davor? Also habt ihr auch vorher so miteinander geredet oder war das für dich eher so wie: Ich möchte jetzt quasi die letzte Chance nutzen, um noch diese Fragen zu klären, die noch da sind.
Letzteres. Also, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ich glaube, ich ja, trete meinem Bruder nicht auf die Füße, wenn ich sage, ich war so ein bisschen der Liebling. Ich glaube auch, weil meine Mutter ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie eben so früh gegangen ist, dass sie sich getrennt hat von meinem Vater und ja, die Familie verlassen hat, als ich so krank war, auch damals als Kind. Bin ja, ja, ich war ja so eine richtige Frühgeburt. Ich kam über 2 Monate zu früh auf die Welt.
Oh, wow.
Das heißt, ich lag irgendwie 2 Monate im Brutkasten, weil meine Lunge noch nicht ausgebildet war. Die musste noch sich fertig bilden und ich hatte so viele, mein Immunsystem war ganz schwach und das hat sich eigentlich bis, also mein ganzes Leben lang ist das so mein Thema, das schwache Immunsystem. Und ich hatte Asthma und Bronchitis und in meinem ersten Lebensjahr war ich quasi nur im Krankenhaus, 7-mal Lungenentzündung. Und Hirnhautentzündung als Baby, also so das volle Programm. Und ja, und dann hat sich halt meine Mutter immer weiter von der Familie entfernt und irgendwann war sie ganz weg. Und ich glaube, dass das schon was mit ihr gemacht hat, dass sie unbewusst ein schlechtes Gewissen hatte. Und ja, und halt versucht hat, auf ihre Art und Weise das irgendwie auszugleichen. Aber das hat sie nie so richtig hinbekommen. Und meine Mutter war ein Mensch, die hat sich immer in ihre Arbeit gestürzt. Und Arbeit war ihr Leben. Das würde sie sicherlich unterschreiben. Also auch auf ihrem Sterbebett, auf der Palliativstation, hat sie noch Business Calls gemacht und hat an Meetings teilgenommen.
Wow.
Ich erinnere mich an einen Moment, den ich auch im Buch beschreibe, dass ich aus Frankfurt mit dem Auto komme, stand ewig im Stau und dann irgendwann war ich da und dann komme ich ins Krankenhauszimmer und meine Mutter mit Kopfhörern und vor ihrem Tablet und guckt mich so an und sagt, ja, ach, du bist ja schon da. Und ich so, ja, ich bin schon da. Ein bisschen zu spät, aber ich bin schon da. Ja, ich bin jetzt hier mitten in einem Business Call. Der geht noch eine Stunde. Geh doch mal runter und trink einen Kaffee und dann komm in der Stunde wieder hoch. Und dann denke ich mir so, okay, krass, also du hast vielleicht nur noch eine Woche zu leben und du hast nicht mehr sehr viel Zeit, um Worte aus deinem Mund rauszulassen und du teilst sie aber lieber mit deinen Arbeitskollegen als mit mir. Und wenn ich das jetzt sage, dann klingt das natürlich total hart. Aus meiner Sicht. Aber ich kenne ja meine Mutter. Meine Mutter war ja immer schon so. Und was ich später dann natürlich auch verstanden habe, ist, sie hat das nicht gegen mich gemacht, sondern weil das die Art und Weise war, wie sie ihr ganzes Leben gelebt hat.
Ich wollte auch gerade sagen, da sind wir auch wieder beim Thema, wo wir ganz am Anfang waren, beim Kofferpacken. Jeder hat ja seine eigene Art, seine eigenen Prioritäten und seinen eigenen Weg, das Leben zu leben. Und das war nun mal ihr Weg. Und wenn sie sagt, es ist alles gut, dann ist für sie in ihrer Welt, auf ihrem Weg alles gut, weil sie sich für diesen Weg entschieden hat. Und den kann man nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber auf dem gleichen Weg ist.
Genau, das ist meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, hat als wir im Krankenhaus oder am Krankenhausbett saßen, ich saß links und meine Tante saß rechts und wir haben beide, meine Mutter, also auch beim Sterben waren wir da, haben die Hand gehalten, auch beim letzten Atemzug waren wir beide da. Und kurz zuvor hat meine Tante gesagt, weißt du, Lars, deine Mutter hat zu mir gesagt, sie hatte ein gutes Leben gehabt. Und sie ist zufrieden mit dem Leben, das sie geführt hat.
Das ist doch die Hauptsache
Für meine Mutter, genau.
für
Also
sie.
für sie. Deswegen, das ist genau das, was du gesagt hast. So, für meine Mutter war das in Ordnung.
Ja.
Ne, weil sie hat sich auf ihren Weg fokussiert. Und alles andere hat sie ausgeklammert. Das war am Ende auch ihre Superkraft, dass sie das gemacht hat, was sie wollte. Das ist natürlich aus der Sicht eines Kindes in Teilen schwer zu verstehen und auch schwer zu ertragen, weil ich bin ja auch Papa einer dreijährigen Tochter und ich würde das so nicht machen wollen.
Aber vielleicht auch gerade, weil du es so erlebt hast. Also vielleicht musstest du es so erleben, damit du anders handeln kannst.
Genau, und ich habe mich auch nach dem Tod dann in der Trauerarbeit und im Prinzip ist das Buch, das ich geschrieben habe, meine Therapie. Weil ich wollte in die Vergebung kommen und ich wollte in die Heilung kommen und habe einen Weg versucht zu finden, um das zu schaffen. Und der Weg dahin, da habe ich quasi, ja, einfach das weiße Papier genommen und habe meine Gedanken aufgeschrieben und das, ja, und das dann jetzt geteilt. Und was mir total geholfen hat, war herauszufinden, wer meine Mutter war. Also ich bin in ihre Biografie eingetaucht, versucht zu verstehen, wo sie hergekommen ist, was ihre Glaubenssätze wohl gewesen sein mögen, was sie gedacht hat als Kind, wie sie aufgewachsen ist. Und da ist mir so viel klar geworden. Also erstens habe ich so gemerkt, wie wenig wir eigentlich über unsere Eltern wissen. Also wie wenig wir wirklich wissen.
Ja, das stimmt.
Weil wir auch so wenig
Von
Fragen
der
stellen.
Zeit davor.
Ja, genau. Weil unsere Eltern waren ja auch Menschen.
Ja.
Mit Träumen und also Eltern sind ja für uns Kinder so abstrakte Wesen. Ja, also so Eltern,
Die sind für uns da, aber wir fragen sie nicht über sich.
genau, die sind ja wie Außerirdische so irgendwie. Ja, so ganz merkwürdig. Also, Eltern haben ja auch kein Sexleben. Ist ja so. Also, ja. Und als ich dann festgestellt habe, krass, das Leben meiner Mutter muss so krass gewesen sein, da habe ich dann auf einmal verstehen können. Und aus dem Verstehen ist dann tatsächlich Vergebung geworden und dann Heilung. Das waren diese
So
drei
schön.
Schritte.
Ja.
Verstehen, vergeben, heilen. Und meine Mutter ist in einem vertriebenen Camp auf die Welt gekommen. Also meine Großeltern sind aus Schlesien geflohen. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren Heimatvertriebene, so wie ja, Millionen andere auch. Und damals war das halt so, dass die alle nach Deutschland gekommen sind und die wurden hier in Lager erstmal gesammelt. Ja, also man kann sich das aus der heutigen Sicht gar nicht mehr vorstellen. Das waren Flüchtlinge. Aber Flüchtlinge aus dem eigenen Land,
Ja.
die jetzt wieder zurückgekommen sind. Und die wurden hier nicht.
Darüber wurde so oder wird immer noch so wenig gesprochen. Eigentlich weiß man gar nicht, wie das war zu der Zeit.
Total. Und auch meine Großeltern haben nie darüber gesprochen. Meine Mutter hat nie darüber gesprochen. In unserer Familie wurde überhaupt nie darüber gesprochen. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wie das gewesen sein muss. Du bist ein Kind und du kommst in so einem Lager auf die Welt. Und die ersten Jahre hat meine Mutter da verbracht. Meine Großeltern haben sich da um Kriegsversehrte gekümmert. Dann irgendwann sind sie weiterverteilt worden nach Baden-Württemberg. Und meine Mutter war ein junges Mädchen, die hatte drei Geschwister, musste sich dann auch so ein bisschen um die kümmern, weil meine Großeltern den ganzen Tag arbeiten mussten, um irgendwie Geld zu verdienen. Meine Großeltern, die den Krieg miterlebt haben, haben natürlich auch über ihre Geschehnisse nie gesprochen, haben nie Therapie gemacht. Das heißt, da ging es nicht um Liebe, da ging es um Überleben. Und meine Mutter hat auch nie richtige Liebe erfahren von ihren Eltern, sondern die Liebe war, wir bringen Essen auf den Tisch, das muss jetzt reichen.
Ja, da ging es ums Überleben.
Genau. Und wenn du schon mal so aufwächst, dann hast du schon mal die Glaubenssätze, das Leben ist schwer. Für Liebe muss man etwas tun. Man muss für alles kämpfen. Nichts ist leicht. Wenn das die Glaubenssätze sind, dann siehst du die Welt schon mal völlig anders. Ein Glaubenssatz war, du bist nicht willkommen. Meine Mutter als kleines Kind, als die 6, 7 Jahre alt war und in ihrem Dorf rumgelaufen ist, dann ist sie angeguckt worden und die Leute haben gesagt, du gehörst nicht zu uns, du bist nicht von hier. Meine Mutter hat bis zu ihrem Abitur sich anhören müssen von ihrem Klassenlehrer. Ne, sie ist in der Nähe von Stuttgart in die Schule gegangen und aufgewachsen. Also da haben sie Schwäbisch gesprochen im Dialekt. Und immer wenn ein Lehrer Schwäbisch gesprochen hat, hat er meine Mutter gefragt, Carla, verstehst du das überhaupt? Du gehörst ja nicht hierher.
Wow.
Du kommst ja nicht von hier. Und wenn du das dein ganzes Leben, dein ganzes Aufwachsen hörst, erst bist du in Armut und dann nicht willkommen. Meine Mutter war als Kind das einzige Kind im Kindergarten, beziehungsweise als sie in der ersten Klasse war, das nicht eingeladen wurde, als ihre Mitschüler Geburtstag gefeiert haben, weil sie die einzige in der Klasse war, die nicht aus diesem Ort kam. Und wenn du so aufwächst, dann, ja, dann hast du ein Bild von der Welt. Und meine Mutter war halt immer sehr stark, also so die hat doch immer gesagt, ja, ich will was reißen in diesem Leben. Ich komme aus dem Nichts und aber das Wenige, was ich habe, das will ich jetzt nutzen. Und meine Mutter war die Erste in der Familie, die Abitur gemacht hat. Meine Mutter war die Erste in der Familie, die studiert hat.
Das heißt, für sie definiert sich wahrscheinlich auch Liebe über den beruflichen Erfolg, und das bis zum Schluss zeigt ja genau, dass
Absolut.
für sie ihr Wert war.
Absolut. Ja, für sie war der berufliche Erfolg war alles. Und Status zu haben und ja, aber wenn man jetzt versteht, wie sie aufgewachsen ist, ich weiß noch, mein Großvater hat irgendwann gesagt, als er zum ersten Mal sich ein Mercedes-Benz leisten konnte von seinem ersparten Geld, das er dann irgendwann verdient hat, das war für ihn der Höhepunkt seines Lebens. Als er mit seinem Benz, so hieß das damals, ja, also es hieß nicht Mercedes, sondern nee, Daimler, ich fahre mit meinem Daimler. Ja, der war auch immer auf Hochglanz poliert und der sah aus wie aus dem, als ob er ihn gerade aus dem Autohaus abgeholt hatte und hätte. Und der stand doch immer vor der Garage, damit die Nachbarn ja sehen, dass er es geschafft hat. Also eigentlich die klassische Migrantengeschichte.
Ja.
So war das und so ist meine Mutter aufgewachsen. Ja, und sie hat für sich gesagt, ich muss einfach was reißen in diesem Leben. Ich möchte auch nicht mehr abhängig sein von irgendwem. Ich möchte auch Geld verdienen, damit ich nie mehr dahin zurück muss. Ja, und dann ist meine Mutter schwanger geworden mit 19. In der damaligen Zeit. Ohne finanziellen Rückhalt. Und Mein Vater und meine Mutter, die hatten im Prinzip eine Sommeraffäre oder eine Liaison, eine Sommerliaison. Und dann sind sie schwanger geworden. Und was machst du dann als junge Frau? Mein Vater hat gesagt, okay, wir heiraten. Es war aber nicht die große Liebe, das muss man einfach sagen. Und sie waren auch sehr unterschiedlich, meine Eltern. Und dann hat meine Mutter dann quasi gesagt, okay, wir heiraten. Dann haben sie geheiratet und mein Bruder ist auf die Welt gekommen und dann bin ich auf die Welt gekommen. Aber meine Mutter wollte eigentlich keine Kinder haben. Das waren die Träume meines Vaters, nicht meiner Mutter. Und dann war die Beziehung von meinen Eltern sowieso schon so auf wackeligem Eis oder auf brüchigem Eis. Und dann kriegst du auch noch ein Kind, das auch noch so krank ist. Was bei einer gesunden Beziehung schon echt eine Herausforderung ist. Und ja, und dann war meine Mutter irgendwann 25, 26 und da hat sie sich wohl die Frage gestellt, okay, ich stecke hier in einem falschen Leben fest. Das ist nicht mein Leben hier. Nicht mit diesem Mann, auch nicht an diesem Ort, weil mein Vater hat dann ein Haus gebaut in dem Ort, wo er auch aufgewachsen ist. Das war nicht die Heimat meiner Mutter. Das heißt, aus der Sicht meiner Mutter war sie mit einem Mann verheiratet, den, ja, was nicht mehr so funktioniert hat, an einem Ort, der nicht ihr Ort war, mit zwei Kindern. Klar hat sie uns geliebt, aber sie war jetzt keine Mama in dem Sinne. Und ihre ganzen Träume, also all das, was ihr wichtig war, war auf einmal im Papierkorb. Etwas zu schaffen, etwas zu reißen, unabhängig zu sein im Leben. Das war alles auf einmal weg. Und dann hat sie sich die Frage gestellt, bleibe ich hier und lebe nicht mein Leben oder gehe ich weg und versuche das zu machen, was ich immer machen wollte. Und dann ist sie weggegangen und hat dann quasi Karriere gemacht und hat sich auf das fokussiert, was sie glaubte im Leben das Wichtigste zu sein, nämlich beruflichen Erfolg zu haben und die eigene Selbstliebe und auch die eigene Wertschätzung sich selbst gegenüber aus der Arbeit zu ziehen. Und das hat meine Mutter geschafft. Meine Mutter ist dann an die Börse gegangen, also sie hat hinter den Kulissen gearbeitet. Sie war sehr erfolgreich in ihrem Beruf, sie war in der Finanzwelt hoch angesehen. Ihr Name hatte da echt Gewicht und sie hat da richtig was gerissen. Und auch auf der Beerdigung kamen ganz viele Frauen aus ganz Europa zu mir, die gesagt haben, weißt du eigentlich, was deine Mutter erreicht hat? Für uns alle. Ich so, nee, ja. Deine Mutter war eine Vorreiterin für alle Frauen in dieser Branche, weil deine Mutter war die erste, die an dem Tisch saß, wo nur Männer saßen.
Wow.
Und deine Mutter hat für uns Frauen ganz viele Türen aufgemacht. Sie hat zu uns immer gesagt, ihr dürft nicht aufgeben. Ihr dürft den Männern nicht die Plätze überlassen. Nur weil die Männer halt so sind, wie sie sind. Und in den 80er, 90er Jahren war das ja noch mal viel krasser als heute. Ja, also so Stichwort Patriarchat und männerdominierte Finanzwelt und so weiter und mit all den Macho-Sprüchen und man kann sich's vorstellen. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja, lass die so sein, wie sie sind, ist ganz egal, aber geht nicht weg, lasst euch nicht verscheuchen, ja, bleibt hier, weil euch gehört auch ein Platz am Tisch. Und da kamen so viele Frauen, die gesagt haben, nur wegen deiner Mutter haben wir unsere Karriere so machen können.
Wow.
Und dann haben sie gesagt, weißt du, Lars, was deine Mutter immer zu uns gesagt hat? Gebt nicht auf. Und ich habe so Gänsehaut bekommen, weil eines meiner großen Lebensmotti lautet, aufgeben ist keine Option.
Ja.
Ich wusste das aber nicht, dass meine Mutter quasi den gleichen Satz auch immer gesagt hat.
Oh, wow.
Weil meine Mutter
Wurde
im
dir
Prinzip.
weiter unbewusst weitergegeben.
Das hat sie unbewusst weitergegeben.
Ja.
Und ja, das war schon krass. Und da siehst du halt, erstens, alles hat seinen Preis. Also jede Entscheidung, die du im Leben triffst, hat seinen Preis. Und es gibt nie nur die eine Wahrheit. Und da habe ich verstanden, dass das war einfach die Aufgabe meiner Mutter.
Und das
Dass
hast du aber erst quasi nach ihrem Tod durch das Buch, durch das Aufarbeiten quasi erst erfahren.
ja,
Wow.
weil vorher, ich hatte ein super Verhältnis zu meiner Mutter immer. Ich habe mir auch immer eine ganz andere Geschichte erzählt, als es wirklich war. Klar, weil als kleiner Junge versuchst du ja auch Überlebensstrategien zu entwickeln, um,
Vor allen
ja.
Dingen, was heißt, was es wirklich war? Also was es wirklich war, kann ja auch fünf verschiedene Perspektiven haben und gleich wahr sein.
Genau, und ich habe mir zum Beispiel bis zum Tod meiner Mutter immer die Geschichte erzählt und ich hätte das unterschrieben vor Gericht, dass das so war. Ich habe mir immer erzählt, also die Scheidung meiner Eltern hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und meine Eltern sind so unterschiedlich, dass ich es eh nie verstanden habe, wie die jemals zusammengekommen sind. Also meine Mutter ist so Sportwagen auf der linken Spur, Surfbrett und Mountainbike auf dem Dach und mit 250 Richtung Südfrankreich. Das ist meine Mutter und mein Vater ist so langsam vorm Sessel sitzen, Kaminfeuer, Zeitung lesen und einen Rotwein trinken. Und ich habe meine Schulzeit, also unter der Woche war ich bei meinem Papa und an den Wochenenden war ich immer bei meiner Mama. Das war für mich super. Perfekte Situation. Ich habe also bestes Leben. Das war die Geschichte, die ich immer erzählt habe. Und dann habe ich so irgendwann überlegt, kann das überhaupt sein? Ich habe da mal so zurückgerechnet. Ich habe mich das Offensichtliche gefragt einfach. Was aber erst mit dem Tod meiner Mutter überhaupt in mein Bewusstsein gekommen ist. Vorher habe ich das überhaupt nie in Frage gestellt. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht.
Es war
Weil
einfach, es war einfach Fakt.
es war einfach so, weil 2 plus 2 ist 4. Oder sagen wir so, wenn du 100% davon überzeugt bist, dass 2 plus 2 5 ist,
Ja, dann denkst du nicht weiter drüber nach.
dann denkst du nicht darüber nach, warum auch.
Ja.
Und dann habe ich so überlegt, komisch, das kann ja gar nicht sein. Ich habe da an den Wochenenden immer Fußball gespielt. Ich war ja im Dorf im Fußballverein und an den Wochenenden samstags war immer Spiel. Und später, als ich dann Basketball gespielt habe im Verein, hatten wir Freitagstraining und Sonntagsspiel. Das heißt, ich kann gar nicht an jedem Wochenende bei meiner Mutter gewesen sein. Natürlich war ich auch mal bei meiner Mutter, aber halt nicht wie in meiner Erzählung jede Woche.
Nicht so regelmäßig, wie du
Nicht so
es in Erinnerung
regelmäßig.
hast.
Und dann habe ich so gedacht, krass, was das Gehirn dir für einen Streich spielt, einfach nur damit du mit einer Situation, mit einem Trauma besser umgehen kannst.
Wobei das, glaube ich, noch nicht mal unbedingt mit Trauma zu tun hat, sondern ich glaube einfach, dass man als Kind Dinge sehr, sehr, sehr anders wahrnimmt, weil ich weiß auch, dass ich in Erinnerung habe, dass meine ganze Kindheit, also ganz, ganz, ganz lange, viele, viele Jahre immer ein Kindermädchen da war, die Cousine von meiner Mama aus Polen. Und in meiner Erinnerung war die meine ganze Kindheit da. Aber meine Mama hat mir irgendwann erzählt, du, die war nur ein Jahr bei uns. Was? In meiner Realität hat die mich meine ganze Kindheit begleitet. Und wahrscheinlich war es so, dass genau in diesem einen Jahr so viele prägende Momente waren, die einfach so stark in Erinnerung sind, dass sie sich quasi in der Erinnerung auf die ganze Kindheit, ausbreiten, auch wenn es eigentlich nur ein Jahr war. Vielleicht war das gerade so ein Zeitraum, wo sehr viel vom Unbewussten ins Bewusste geschiftet ist Und dadurch haben wir irgendwie so die Häufigkeit oder die Zeit ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung, als sie dann heute als Erwachsener ist.
Absolut, also das ist echt interessant. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Erinnerung an meine Kindheit. Also es
Stimmt das denn?
beginnt,
Gar keine oder?
ja, es be also klar, wenn ich so Fotos sehe, so alte Fotos aus Familienalben, dann macht das schon was mit mir, aber so es beginnt eigentlich erst so mit dem so ab 10, ab 10, 11, würde ich mal sagen,
Krass.
wo ich so echte Erinnerungen habe, so wo ein Film vor mir abläuft,
Ja.
dass ich wirklich mich sehe, wie ich irgendwo war. Aber vorher, also quasi bis zur Scheidung meiner Eltern, habe ich null Erinnerung. Also ich.
Ich habe eine Erinnerung und ich weiß nicht, ob sie tatsächlich von mir aus meinem Gehirn kommt oder weil ich mal irgendwann ein Foto gesehen habe und mich dann angeblich an die Situation erinnert habe. Aber diese Situation ist noch von einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht reden konnte. Und also ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine Art Trauma war, ich weiß es nicht. Vielleicht erinnere ich mich auch deswegen. Es war ein kleines Mädchen bei uns und ich glaube, es war entweder ihr oder mein erster Geburtstag. Und ich sollte ihr, also alle Erwachsenen standen um uns rum und ich sollte ihr eine Tulpe geben. Also wir hatten so Plastiktulpen bei uns immer stehen und ich sollte ihr eine davon geben zum Geburtstag. Und mich haben alle so angestarrt und ich war total überfordert, dass alle so eine Erwartung an mich hatten und ich irgendwas machen sollte. Und dann wollte ich am liebsten einfach nur wegrennen und nichts machen. Und irgendwie kann ich mich so sehr an diese Situation erinnern, aber es gibt ein Bild von der Situation. Und deswegen weiß ich nicht, ob die quasi diese Erinnerung getriggert hat, oder ob die Erinnerung wirklich schon da war. Ich weiß es nicht.
Das ist so interessant, weil ich habe auch sowas. Und ich habe das auch im Buch geschrieben. Ich habe auch meinen Vater gefragt, der konnte sich nicht erinnern.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es ein Traum war, den ich hatte, oder ob das wirklich passiert ist. Aber ich weiß, dass das irgendwie als Kind ganz präsent war. Und zwar bin ich nachts aufgewacht, bin aus meinem Zimmer gegangen. Alles war dunkel und ich habe gerufen und es hat niemand geantwortet. Ich habe versucht, jede Tür zu öffnen. Ich bin durchs Haus gelaufen. Jede Tür war verschlossen.
Ach, krass.
Also auch im Haus.
Ja.
Die einzige Tür, die geöffnet war, war die Tür der Speisekammer. Und dann ist es vorbei. Also
Das klingt nach einem Traum.
ja, es klingt nach einem Traum, aber so, das ist ja so absurd, weil eigentlich passiert da ja gar nichts. Also
Ja.
ich habe, ja, jetzt müsste man das mal analysieren, was das eigentlich heißt, ne? Ich wache auf, es ist niemand da, ich rufe, keiner antwortet, die Türen sind alle zu, die einzige Tür, die offen ist, ist die Speisekammer. Also, dass
Wie,
ich.
aber denkst du, wie alt warst du in der Erinnerung?
Ja, vielleicht, ja, schwer zu sagen.
Vielleicht war ja auch einfach die Speisekammertür, also vielleicht war es ja Realität. Deine Eltern haben es nicht mitbekommen, weil sie geschlafen haben und die Speisekammer war vielleicht die einzige Türklinke, die du erreichen konntest.
Ja, ich glaube, so klein war ich nicht. ja, ist interessant. Also so sowieso interessant, was das Gehirn mit uns macht.
Ja.
Ja, wenn wir uns mal so überlegen, dass wir nur 10% des Gehirns benutzen überhaupt, maximal. Das heißt, was für eine Leistung da in uns steckt, was wir gar nicht abrufen.
Ja.
Und jetzt, wenn man es mal so weiterspinnt, wenn Menschen sagen, sie wüssten, wie es läuft im Leben und sie kennen die Wahrheit, dann muss man immer so ein bisschen zurücktreten und sagen, ja, interessant, wenn Menschen 100% überzeugt davon sind, dass sie die Wahrheit kennen, dann habe ich jetzt auch durch den Tod meiner Mutter gelernt, ja, okay, wir können uns darauf einigen, dass es deine Wahrheit ist.
Ja, richtig, ein Blickwinkel von
Es
vielen.
ist ein Blickwinkel. Es gibt nicht, jetzt außer von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, ja, klar, Wenn du sagst, es gibt die Schwerkraft, alles klar, das ist eine Wahrheit, da müssen wir nicht drüber reden. Aber alles, was aus der persönlichen Perspektive erzählt wird,
Ja.
ist halt genau das. Es ist deine Sicht. Und du kannst 100 Menschen in einen Raum packen und etwas passieren lassen. Jeder Mensch wird etwas anderes wahrnehmen, weil jeder einen anderen Filter hat, durch den er diese Wahrheit sieht. Ja, also wenn du frisch verliebt bist, nimmst du eine Situation völlig anders wahr, als wenn du gerade in tiefer Trauer bist. Weil wir die Welt einfach interpretieren, wie sie ist. Wir sehen
Ja,
die
du
Welt
bringst
nicht.
ja deine eigenen Gefühle auch mit rein.
Genau, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist. Wir sehen
Ja.
die Welt, wie wir sind, durch
Absolut.
diesen Filter. Und als ich das verstanden habe, ja, ist echt so ein riesiger Shift passiert und ich konnte meiner Mutter vergeben und sie auch wieder in den Arm nehmen, auch danach sagen, Mama, ist alles okay.
Ja.
Das, was sie gesagt hat, immer.
Würdest du sagen, du hast deine Mama nach ihrem Tod noch mal neu kennengelernt?
Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich habe sie vielleicht zum ersten Mal verstanden. Neu kennengelernt ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe sie zum ersten Mal verstanden und ich hatte zum ersten Mal richtig, ja, Mitleid mit ihr.
Ja.
Weil ich erkannt habe, der Schmerz, den sie in sich getragen haben muss, all die Jahrzehnte, der muss größer gewesen sein als der Mutterinstinkt. Und jetzt überleg mal,
Das ist schon heftig.
der Mutterinstinkt ist ja das Größte, was man hat als Mutter.
Ja.
Du willst deine Kinder schützen. Ja, also dieser Mutterinstinkt. Und ich hab ja jetzt keinen Mutterinstinkt, aber ich habe einen Vaterinstinkt. Ja, für mich, ich würde alles dafür tun, damit es meiner Tochter gut geht.
Kann mir aber auch vorstellen, dass natürlich das Alter auch noch mal eine Rolle spielt. Du meintest ja, dass deine Mama mit 19 schon Mama geworden ist. Und in dem Alter hat man, auch wenn man den Mutter, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man mit 19, dass der Fokus ja ganz woanders liegt. Und wenn gleichzeitig der Mutterinstinkt reinkommt und man gleichzeitig aber auch noch selbst auf der eigenen Reise ist, dass das so ein bisschen miteinander kollidiert. Also was sich ja auch so anhört, dass es bei deiner Mama so war.
Ja, ich habe am Ende ihres Lebens, also im Krankenhaus, ihr gesagt, Mama, wenn wir jetzt nicht darüber reden, werden diese Fragezeichen mich mein Leben lang begleiten. Und das wird immer unausgesprochen zwischen uns stehen, wenn du nicht mehr da bist. Jetzt haben wir noch die Chance zu reden. Jetzt können wir noch diesen Frieden machen. Und selbst da hat sie nichts gesagt.
Vielleicht,
Und
weil es aber für sie auch schwer war, diese Gefühle überhaupt zu erreichen, also überhaupt dahin zu kommen.
genau.
Das, was wir, ich glaube auch, dass es so eine Generationssache ist, weil ich glaube, dass unsere Generation mehr reflektiert, mehr nachdenkt und die Generationen davor ja noch Kriegsgenerationen, was du vorhin auch meintest. Das ist da ein ganz anderer, also das Mindset war ja ein ganz anderer. Da ging es ums Überleben. Und wir haben nun mal das Privileg, dass wir reflektieren können, dass wir nicht nur überleben müssen, sondern dass wir uns Gedanken drüber machen dürfen, wie wir leben möchten.
Absolut richtig. Und als ich da dann so saß und gefühlt habe, okay, selbst jetzt, wenige Tage vor ihrem Tod, dass sie nicht in der Lage ist, diese Mauer einzureißen, dieser Schmerz, der muss so gigantisch sein, unbewusst, ist ja ein unbewusster Schmerz bei ihr, dass ich dann verstanden habe, okay, jetzt ist nicht die Zeit mehr, um was zu erwarten. Jetzt ist einfach nur die Zeit, hier zu sein und ihre Hand zu halten. und für sie da zu sein. Alles andere ist jetzt nicht mehr wichtig. Und ja, zu verstehen, dass einfach jeder Mensch auch eine andere Seelenaufgabe in diesem Leben hat.
Ja.
Und ich habe für mich verstanden, dass ich durch diese Erfahrung mit meiner Mutter etwas lernen kann für mein Leben und für das Leben meiner Tochter. Dass ich zum Beispiel auch diese Schmerzübertragung von Generation zur nächsten Generation, ne, von meiner Urgroßmutter auf meine Großmutter, von meiner Großmutter auf meine Mutter, von meiner Mutter zu mir, ich habe bewusst entschieden, dass das jetzt hier endet. Ich
Kennst
gebe.
du die Serie Another Self?
Nee.
Da geht es nämlich genau darum, also um Familienaufstellungen und um dieses Trauma, was über Generationen weitergegeben wird. Und es ist also wahnsinnig gut gemacht. Es ist eine türkische Serie, die aber ins Deutsche und ins Englische und so weiter übersetzt wird auf Netflix. Und also ich habe noch nie was in die Richtung gesehen, wo es wirklich um Familienaufstellung geht, wo man in die Sessions mit reingeht. Und wo quasi, ja, auch, also wo man die Charaktere kennenlernt und wo dann auch erzählt wird oder gezeigt wird, wo jeweils die Trauma und so herkommen, warum der Charakter sich so entwickelt hat, wo welche Dinge über Generationen auch weitergegeben wurden, unbewusst. Und das ist so eine wahnsinnig tolle Serie. Also da geht es nämlich genau um das, worüber wir gerade geredet haben.
Wie heißt die Serie?
Another Self, ach so, auf Deutsch. Auf Deutsch heißt es ein anderes Selbst.
Ein anderes Selbst, another Selbst. Okay. Ja, cool. Nee, interessant. Ja, genau da. Also, es geht genau darum, dass ich für mich gesehen habe, ich möchte das an meine Tochter nicht weitergeben und ich möchte die Dinge anders machen.
Ja.
Und ich habe für mich das so gesehen, dass vielleicht ja meine Mutter viel weiser war, als ich denke. Und vielleicht hat sie so entschieden, wie sie entschieden hat, damit ich mir im Nachgang all diese Gedanken mache, um bessere Entscheidungen zu treffen für meine Zukunft und die Zukunft meines Kindes. Ich weiß nicht, ob es so war, aber es wäre zumindest auch eine Möglichkeit.
Ja.
Und das ist eventuell auch eine Wahrheit.
Ja. Und das finde ich schön, wenn man so denken kann, dass man offen genug ist, wenn man sagt, so, okay, ich weiß es nicht. Es kann so gewesen sein, es kann aber auch anders gewesen sein. Und es ist okay, vielleicht musst du auch gar nicht wissen, wie das jetzt war, sondern eine Option war so, eine andere so.
Ich
Und das ist
glaube,
okay.
es geht im Leben nicht darum, was dir passiert, sondern es geht darum, wie du darauf reagierst, was dir passiert.
Ja.
Wie du damit umgehst, was dir passiert. Weil du kannst es nicht beeinflussen, was dir passiert im Leben, aber du kannst beeinflussen, wie du im nächsten Schritt damit umgehst.
Ja.
Und
Ich habe noch eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass du durch das Buch, durch deine eigene Verarbeitung, dich selbst vielleicht auch noch mal neu kennengelernt hast? Weil du schreibst ja selbst, es ist so dein persönlichstes Buch bisher. Würdest du sagen, du hast dich selber dadurch auch noch mal neu kennengelernt?
Also das mit Abstand persönlichste Buch von mir. Ich fühle mich ein bisschen neugeboren, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, dass jetzt mit dem Buch auch eine neue Phase meines Lebens beginnt. Natürlich auch durch den Tod meiner Mutter. Man sagt ja, wenn die Mutter stirbt, dann wird nie wieder das Leben so sein wie zuvor. Das stimmt auch. Aber ich glaube, durch all diese Gedanken bin ich jetzt auf meine nächste Stufe gekommen in meinem Leben. Und ich glaube schon, dass ich durch dieses Buch und auch durch die Erfahrung gereift bin. Und ja, dass das sehr viel mit mir gemacht hat, auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Zum Beispiel bin ich schon jetzt viel milder geworden gegenüber anderen Menschen.
Was meinst du damit, mit milder geworden?
Also, ich bin nicht mehr so streng zu anderen Menschen. Wenn Menschen vielleicht andere Wertesysteme haben wie ich, wenn Menschen andere Dinge machen wie ich, wenn Menschen Dinge anders machen als ich, habe ich früher immer so ein bisschen gedacht, ja, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist ein bisschen komisch. Oder der macht die Dinge so, wie ich sie überhaupt nie machen würde. Das finde ich so ein bisschen befremdlich. Oder nee, mit dem nehme ich jetzt keinen Podcast auf, weil der hat schon mit dem einen Podcast aufgenommen und den mag ich überhaupt nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich in den letzten 2, 3 Jahren da so ein Thema hatte. Bei mir zum Beispiel Authentizität so wichtig ist. Und ich sehe halt bei so vielen Menschen, ja, weniger Authentizität, sagen wir es mal so. Und da einfach milder zu sein. Zu sagen, jeder darf so sein, wie er ist. Und ich möchte auch die Menschen nicht mehr ausschließen aus meinem Leben, nur weil sie anders sind als ich. Oder weil sie Dinge anders machen, als ich sie machen würde. Und ich glaube, dass der Tod meiner Mutter dieses Gefühl und auch diese Entscheidung, in die Milde zu gehen, bestärkt und beschleunigt hat.
Ja, super schön. Und so steckt dann doch in jeder Erfahrung ein kleines Geschenk, was wir daraus mitnehmen dürfen.
100%.
Super schön. Gibt es noch, ich finde, das war gerade ein sehr schönes Abschlusswort, gibt es noch etwas von deiner Seite, was du gerne loswerden möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Hört die Gespräche mit euren liebsten Menschen, solange noch Zeit dafür ist. Und verschiebt nichts mehr auf später. Macht die Dinge jetzt, die ihr machen wollt. Fahrt an die Orte, an die ihr fahren wollt. Kümmert euch um eure Träume. Macht einfach das Beste aus eurem Leben. Und wenn es nicht klappt, dann probiert es morgen nochmal.
Sehr schön, ja. Sehr schön. Wo kann man dein Buch Coming Home finden?
Also erstmal, das sieht so aus. Ich bin ganz stolz, weil das ist so richtig, ich liebe das Cover mit dieser goldenen Schrift und dem Lila
Echt schön.
und dem Rosa, wenn das so ineinander übergeht. Lila ist ja eine meiner Lieblingsfarben. Also genauer gesagt Lavendel. ja, das Buch gibt es überall, also auf Amazon, in jeder Buchhandlung. Kauft es euch, verschenkt es euch. Ein guter Tipp ist, schenkt das Buch euren Eltern. Also klar, man kann es auch selbst lesen natürlich, aber das ist ein super Geschenk für die Eltern, wenn man auch vielleicht nicht so genau weiß, wie man Dinge ansprechen soll. Einfach das Buch verschenken und mal gucken, was passiert.
Richtig schön.
Und es gibt auch ein Hörbuch, das habe ich selbst eingesprochen. Also
Das ist auch schon draußen, das Hörbuch?
das Hörbuch ist auch schon draußen, ja.
Ah, sehr schön. Sehr gut. Und ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns ja nachher noch und
Genau.
darf ich ja dann auch noch mal ein bisschen mehr ins Buch eintauchen und noch ein bisschen mehr erfahren. Ich freue mich sehr. Ich packe auch den Link zum Buch noch mal in die Shownotes rein. Und ja, dich findet man, falls man dich noch nicht kennen sollte, was fast unmöglich ist. Jeder kennt doch Lars Arment, oder? Aber falls es doch so sein sollte, ich packe dein Instagram. Über Instagram kann man dich am besten finden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich antworte auch selbst. Ich habe kein Marketing-Team. Ich mache alles selbst. Stichwort
Du bist dein
Authentizität. Ja,
Marketing-Team.
ich bin eher so eine One-Man-Show. Ich mache wirklich fast alles selbst. Das auch. Aber das wäre ein anderes Thema. Ja, ich antworte auch. Wenn ich mal nicht antworte, einfach nochmal schreiben. Manchmal vergesse ich das. Und ja, ich mache einen Podcast. Der kommt jeden Dienstag. Ich schreibe Newsletter, kann man sich anmelden, kostenlos auf meiner Webseite lars-arment.de, kann man sich eintragen in den Magic Monday Newsletter. Kriegst du jeden Montag von mir eine schöne Nachricht nach Hause. Und ja, also wer mich finden will, glaube ich, findet einen Weg.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich danke dir viel, viel, vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wünsche dir für deinen Buchlaunch nachher ganz, ganz, ganz viel Freude, ganz viel Erfolg. Und dir als Hörer danke ich dir vielmals, dass du heute mit dabei warst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat und vielleicht du ihn deinen Eltern weiterempfehlen möchtest, tu das sehr gerne. Oder wenn du das Gefühl hast, es gibt eine Person, die diesen Podcast unbedingt hören sollte, dann teile ihn super gerne und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, lieber Lars, dass du dabei warst und ich wünsche dir und euch einen wunder wundervollen Tag.
Ciao, Farina.
Bye bye.